Willkommen bei Blackbox, dem Sci-Crime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun und was die psychologischen Hintergründe sind, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl physische, psychische als auch mal sexuelle, und sind oft auch sehr detailreich beschrieben. Deswegen empfehlen wir euch, auf euch und eure Emotionen zu achten und sollte es euch zu nahe gehen, den Podcast zu pausieren oder nach vorne zu spulen.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir in den Folgen lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint, sondern liegt daran, dass wir eben sehr tief in der Materie drinstecken und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Blackbox-Folge nach unserer Sommerpause.
Wir hoffen, die zwei Wochen haben sich nicht zu lang gezogen.
Oh ja, das ist die erste Folge im Zwei-Wochen-Rhythmus, oder?
Ja. Aber vielleicht habt ihr ja die letzte Folge am Sonntag, an dem sie rauskam, gehört und an dem Sonntag danach nochmal.
Oder ihr habt einfach wieder von vorne angefangen und dann immer könnt ihr immer die Wochen, wo keine Folge rauskommt, mit einer alten Folge füllen.
Das ist auch gut. Das ist auch gut.
Endlose Möglichkeiten.
Das mache ich bei dem Cold Mirror 5 Minuten Harry Podcast immer.
Das mache ich auch.
Ich höre die Folgen so lange durch, bis eine neue Folge kommt.
Ich glaube, ich habe die Folgen von diesem Podcast, glaube ich, echt schon teilweise 4-5 Mal gehört.
Yep.
Aber es ist einfach immer wieder gut.
Ist es. Ja, vielleicht macht ihr das ja bei unserem Podcast auch so, nur so als kleine Inspiration an dieser Stelle.
Ich möchte übrigens ganz kurz mich bei euch, oder wir beide möchten das ganz sicher.
Ich möchte. Die Babsi nicht.
Nee, die ist da komplett undankbar an der Stelle. Nein, Spaß. Wir möchten uns auf jeden Fall bei euch bedanken, dass ihr alle so mega cute reagiert habt auf unsere letzte Ankündigung, dass wir jetzt eben nur noch alle 2 Wochen aufnehmen und dass wir das uns eben dazu entschieden haben, weil es uns eben einfach zu viel wurde, weil es zu viel Stress war, weil es neben den Jobs einfach viel wurde. Und ihr habt alles so super lieb und verständnisvoll reagiert und ja, da haben wir uns wirklich sehr gefreut drüber.
Ja, an dieser Stelle ganz vielen lieben Dank an jeden Einzelnen und jede Einzelne von euch für eure Nachrichten und eure Rückmeldungen und dafür, dass wir von euch jetzt mal hören durften. Es ist wichtig, dass ihr auf eure Emotionen achtet.
Stimmt,
ja. Das ist so schön. Also vielen Dank dafür.
Fühlt euch geknuddelt.
Was für ein Wort.
Knuddel.
Das erinnert mich mal an knuddels.de.
Ja, mich auch gerade.
Diejenigen von euch, die das nicht kennen, ihr seid zu jung.
War Knuddels bei dir irgendwie auch immer so ein Auffangbecken? Du dachtest, du gehst rein und hast irgendwie gleichaltrige 14-Jährige, die auf Diddle stehen? Oder war man da 14? War man da nicht eher 12?
Also Knuddels kenne ich nur von einer damals 13-jährigen Freundin von mir. Da war ich 12, die war ein Jahr älter und sie war richtig cool, weil sie 13 war. Und die war schon voll hip, die hat mir beigebracht, wie man mit Mascara umgeht und sowas. Also die war richtig cool. Und die war auf Knuddels unterwegs. Und ich hatte da nie einen Account, aber von ihr habe ich so MSN und sowas auch kennengelernt. Und ICQ und sie war so...
Die ganzen fetten Abkürzungen.
Wirklich, sie war so richtig cool und sie hatte Knuddels.
Und ich hatte Knuddels.
Ja, und ich habe das nie gemacht, irgendwie habe ich das Prinzip von Knuddels nie verstanden.
Dann hat sie mich auch cool gefunden, weil ich hatte mit 12 oder 13 auch Knuddels.
Ja, in erster Linie fand ich sie cool, weil sie so richtige Tops für, also so nicht mehr so Kinder-T-Shirts, sondern Tops für junge Mädchen getragen hat. Also so Teenager-Tops, weißt du, was ich meine? So die coolen Sachen, Teenager-Tops. Und sie die Mascara benutzt hat. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, sie ist so cool.
Sie ist so erwachsen.
Ja, es war so cool. Und dann hatte sie auch so große Ohrringe und dann durfte ich mir ihre Ohrringe ausleihen und ich durfte ihr Parfüm benutzen. Und dann ist sie mit mir zusammen, sind wir Mascara kaufen gegangen und es war so cool. Ich glaube, jeder hatte diese eine Freundin, die cooler war als man selber oder weiter war in der Entwicklung als man selbst. Also ich hatte sie zumindest und ich war sie auch einmal. Die erste Freundin, die schon in den Club gegangen ist vor dir und die dich da das erste Mal mit in den Club nimmt. Oder die erste Freundin, keine Ahnung, mit der du in irgendeine Bar gehst und einen Drink trinkst. Und sie hat das schon vorher gemacht und du bist dann so die Unerfahrene. Und irgendwann bist du diejenige, die jemanden mitnimmt, der noch nie in einer Bar war. Und dann bist du derjenige,
der die Person in Alkohol einführt.
Genau, dann bist du die Bad Influence. Aber du wurdest vorher auch schon mal von einem Bad Influencer gebad-influenced.
Das Tja, wir entstehen aus unseren Erfahrungen.
Ja, ja, wie dem auch sei, so viel zum Thema Knuddels.
Ich wollte aber noch ganz kurz was zu Knuddels sagen. Und zwar war ich, ich halte es einfach mal an der Aussage fest, dass man cool war, wenn man Knuddels hatte. Ich fand mich cool, als ich Knuddels hatte. Und da ging ich rein mit der Einstellung, dass da ganz viele andere 12-jährige oder 13-jährige Fans von Diddle waren. Und dann hat man dann irgendwie über irgendwelche Kinderthemen gesprochen. Und dann hat sich das bei mir zumindest irgendwie rausgestellt, dass es irgendwie einfach nur so ein Pool war von irgendwelchen Mit-50er Männern, die sich Accounts angelegt haben von 13-, 14-jährigen Mädels und die dann ständig irgendwie geschrieben haben, CS-Fragezeichen. Und ich wusste am Anfang nie, was CS ist. Und hab dann, ich weiß noch, wie ich dann in Google eingegeben habe, CS. Und dann kam erstmal halt nichts.
Oder Counter-Strike.
Er kam halt nichts. Nichts, was irgendwie Sinn ergeben hat. Und irgendwann habe ich rausgefunden, dass es Cybersex-Fragezeichen heißt. Mhm. Und ich habe meinen Knuddels-Account gelöscht.
Das, wie gesagt, ich hatte Knuddels ja nie, aber diese Gerüchte kursierten da. Also ja, zumindest hatte ich damals schon. Ich hatte damals schon diese Gerüchte gehört und dachte mir so, ich find's cool, dass sie Knuddels hat, weil sie da so voll die coolen Typen kennengelernt hat und so, von denen ich heute nicht mehr, wenn du das so erzählst, nicht mehr sicher weiß, ob das wirklich coole 14-jährige Typen waren.
Vielleicht waren es coole mit 15 Jahren.
Vielleicht war es nicht Marvin 15, sondern Marvin 55 oder so.
Wahrscheinlich, ja. Also ich weiß auf jeden Fall noch, dass es da ganz unangenehm war. Ich bin dann raus, weil ich mir dachte, ciao.
Ach ja.
Aber zurück zum Thema. Hier, ich weiß nicht, wie wir abgedriftet sind in all diese unpsychologischen Themen. Aber wieder zurück zum Thema. Wir sprechen heute über mal wieder eine psychische Erkrankung.
Stellt euch an dieser Stelle irgendeine richtig coole Überleitung vor, weil uns ist jetzt so spontan echt keine eingefallen. Also stellt euch vor, es gäbe eine zum Thema Zwangsstörungen.
Ich hätte eine Überleitung. Als ich mal den Skit gemacht habe, also diesen Persönlichkeitstest, wo man das mit diagnostiziert, war bei mir zwar keine ausgeprägte Persönlichkeitsstörung, aber die Akzentuierung im zwanghaften Bereich.
Das wundert mich überhaupt nicht.
Was natürlich nochmal anders ist als eine Zwangsstörung. Zwanghafte Persönlichkeitsstörung und Zwangsstörung ist nochmal was Unterschiedliches. Aber die Grunddinge gehen in die gleiche Richtung. Deswegen, bei mir war in die zwanghafte Richtung war auf jeden Fall was da. Und bei der Frage, was war das für eine Frage? Ob es mir schwerfällt, andere Leute Aufgaben erledigen zu lassen, weil sie sie nicht so erledigen, wie ich sie erledigen würde.
Ja.
Fühle ich. Ich fühle es so sehr. Ich habe das Gefühl, ganz oft, wenn, ich hoffe, mein Freund hört jetzt nicht zu, aber wenn,
Hi, Basti.
Aber wenn ich halt weiß, dass zum Beispiel er ist morgen dran mit Wischen. Und ich sehe dann aber Flecken auf dem Boden an Ecken, wo ich weiß, er wird da nicht wischen. Dann gehe ich nicht hin und sage, du achte bitte drauf, dass du das mitmachst. Oder warte drauf, dass er vertraut drauf, dass er es schon sieht oder dass er das schon so macht, wie er es eben tut. Also auf seine Art und Weise. Sondern dann nehme ich mir den Wischer und mache das vorher und sag's ihm manchmal nicht mal, damit halt die Ecken dann gewischt sind, aber dann nochmal neu gewischt wird. Und ich weiß dann aber, dass ich es ja vorher unrichtig gemacht habe.
Ja, also das, ich würde sagen, damit sind wir direkt sehr tief im Thema Zwangsstörung drin. Ich würde es eigentlich gerne so stehen lassen. Können wir hier so eine Minuten lange Pause im Podcast machen, einfach damit alle mal kurz darüber nachdenken, was Maxi da gerade so erzählt hat. Finde ich schön.
Ach, dass Maxi sich unnötig Arbeit aufbürdet, damit es sauber ist.
Ich überlege gerade, ob ich sowas in meinem Alltag auch mache. Also ob es etwas gibt, bei dem es mir bewusst auffällt, dass ich das mache. Aber ich glaube tatsächlich eher nicht. Ich glaube, ich bin eher kein Charakter, der in so eine Richtung Verhaltensweisen an den Tag legt. Also ich wische zum Beispiel nicht, bevor mein Freund wischt. Oder sauge, bevor er saugt oder so. Ich habe nur so Ticks, aber die würde ich damit nicht in Verbindung bringen, wenn ich Krümel unter den Füßen habe.
Ja, das ist was anderes. Ja.
Aber das ist halt...
Mm. Sowas wie, ich weiß nicht, ist sowas wie, dass man zum Beispiel läuft, über Fliesen läuft und nicht auf die Rillen treten darf? Was ist das? Das ist aber auch... Ich fände es eine Art Zwang, nicht nur zwischen die Rillen, also auf die freien Flächen zu treten. Aber es wird ja nicht zu Zwang zählen. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß nicht, ich glaube, es kommt drauf an, warum man das macht. Aber vielleicht können wir damit direkt zur eigentlichen Definition einer Zwangsstörung kommen. Und zwar nennt man die, den Begriff habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, im Englischen auch Obsessive Compulsive Disorder oder auch OCD. Wollte ich an der Stelle gerne erwähnen, weil man das viel, finde ich, von Influencern oder auch von größeren Stars, keine Ahnung, bekannteren Leuten, wie auch immer, mitbekommt, dass sie sagen, sie haben OCD. Und OCD sind Zwangsstörungen.
Und an der Stelle möchte ich nochmal betonen, wir haben jetzt natürlich viel gelacht und viel gesagt, haha, Maxi wischt vor ihrem Freund, damit halt alle Ecken sauber sind. Natürlich ist das ganz weit entfernt von einer pathologischen, von einem pathologischen Bild. Es ist ganz weit entfernt von einer echten Zwangsstörung. Bei einer echten Zwangsstörung handelt es sich wirklich um eine schwere psychische Störung, die die Betroffenen stark belastet und sehr drängend und dominierend im Alltag ist. Von daher ist es jetzt einfach für uns darüber zu lachen und sagen, haha, so ein bisschen in die Richtung geht's ja schon. Aber natürlich wollen wir damit auf gar keinen Fall das irgendwie verharmlosen oder irgendwie sagen, es ist einfach nur lustig, sondern das ist es in ganz vielen Fällen nicht.
Was tatsächlich lustig ist, ist, dass Maxi vor ihrem Freund wischt.
Das ist lustig.
Zwangsstörungen hingegen umfassen quasi ein sehr breites Spektrum von unterschiedlichen Verhaltensauffälligkeiten oder Merkmalen. Also es gibt Betroffene, die Zwangsgedanken haben. Beispielsweise haben sie die zwanghafte Vorstellung, dass sie gewalttätig werden müssen oder eine sexuell unerwünschte Handlung begehen müssen. Und bei Zwangsgedanken geht es tatsächlich nicht darum, dass man etwas denkt und dann, also dass der Gedanke kommt von, oh, ich muss es jetzt machen, dann ist der Gedanke weg und das war's dann. Sondern diese Gedanken sind die ganze Zeit da, wie in so einer Schleife, wieder und wieder und wieder und sehr drängend. Und andere Betroffene, also das sind halt diese Zwangsgedanken, andere Betroffene stehen unter dem Druck, dass sie bestimmte Handlungen wieder und wieder ausführen müssen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sich zwanghaft am Tag 25, 30, 40, 100 Mal die Hände waschen. Oder die vorbeifahrende Autos zählen, Treppenstufen zählen, Schritte zählen. Man kennt das vielleicht auch bei Essstörungen. Zum Beispiel ist das häufig ein Begleitsymptom, in Anführungszeichen, dass gezählt wird, wie häufig ein Lebensmittel gekaut wird oder in welcher Reihenfolge Lebensmittel gegessen werden dürfen. Also es muss nicht nur in Bezug sein auf andere Menschen, sondern kann auch bestimmte Handlungen im Alltag einfach mit sich bringen, die dann ritualisiert werden und zwanghaft genauso ausgeführt werden müssen. Man nennt es Zwangsstörung, weil diese Gedanken und Handlungen von den Betroffenen nicht freiwillig in Anführungszeichen ausgeübt werden, sondern die Betroffenen häufig tatsächlich versuchen, dagegen anzukämpfen, aber einfach nicht anders können. Also es gibt quasi ein inneres Drängen dazu, diese bestimmte Handlung auszuführen und sie nochmal auszuführen und nochmal auszuführen. Und selbst wenn der Betroffene oder die Betroffene innerlich dagegen kämpft, es nicht zu tun, fällt es dem Betroffenen schwer. Also häufig sorgt es für ein unglaubliches Maß an Anspannung, auch von Angst. Es gibt Leute, die kriegen Panikattacken, wenn sie das nicht machen. Also es ist tatsächlich eine massive Form von emotionalem, psychischem Druck, der entsteht. Etwas nicht zu tun, das man zwanghaft tut. Und erst wenn Betroffene diesem Druck nachgeben, also sich die Hände waschen, die Autos zählen, weiß ich nicht, die Dinge in der richtigen Reihenfolge essen, lässt dieser Druck nach. Und ähnlich wie bei Suchtkranken ist es tatsächlich so, dass mit der Zeit eine Art Gewöhnungseffekt auftritt, auch Habituationseffekt genannt oder Habituation. Das heißt, das Ritual wird komplexer oder langwieriger. Das heißt, am Anfang reicht es vielleicht, mir die Hände zu waschen mit Seife und ich mache das 4-mal und dann nach dem 4. Mal ist es okay. Und irgendwann reicht es mir nicht mehr, die Hände 4, 5 oder 10 Mal zu waschen, sondern ich muss die Seife auf die Handinnenfläche meiner linken Hand machen und sie darf nichts anderes berühren. Und beim nächsten Mal muss es genau ein Pumpstoß Seife sein, auf die Handinnenfläche beispielsweise. Und danach muss ich mir immer mit einem roten Handtuch die Hände abtrocknen. Und dann ein paar Wochen später muss die Seife immer auf die linke Innenfläche meiner Hand, genau einen Pumpstoß, eine bestimmte Bewegungsabfolge von wie ich meine Hände wasche, dann muss die Hand, müssen beide Hände, vielleicht erst links, dann rechts, genau 30 Sekunden unter Wasser gehalten werden. Ich muss mir die Hände mit dem roten Handtuch abtrocknen.
Und danach vielleicht nur desinfizieren.
Genau, muss ich sie desinfizieren, aber auch nur mit diesem Desinfektionsspray und da brauche ich dann genau 3 Pumpstöße. Und diese Rituale werden also immer komplizierter, immer komplexer, immer länger und brauchen immer mehr Zeit, immer mehr Energie, weil es irgendwann dazu kommt, dass dieses normale Händewaschen den Druck nicht mehr lindert. Und dann muss noch irgendwas dazukommen. Das ist ein bisschen wie, gerade schon gesagt, wie bei Suchtkranken, bei denen irgendwann ein Glas Sekt beispielsweise nicht mehr reicht, um den gewünschten Entspannungseffekt mit sich zu bringen, der ja mit Alkohol nun mal kommt. Und dann braucht man vielleicht anderthalb Gläser Sekt und beim nächsten Mal dann zwei und so weiter und so fort.
Ja, wie so ein Aufbau von Toleranz.
Genau.
Ja. Im ICD-10, ihr kennt ja ICD-10, der Katalog für psychische, die ICD-10 ist generell der Katalog für Erkrankungen, aber wir natürlich immer in der F-Section für die psychischen Erkrankungen. Da ist die Kennung für die Zwangsstörung F42. Für die, die es interessiert. Das ist immer so ein, irgendwie so, immer so ein random Fact, den wir droppen. Und eigentlich ist es so für niemanden hilfreich.
Ich denke mir auch immer, ob unsere Hörer oder Hörerinnen danach wohl sagen, ah ja, das habe ich schon mal gehört, das ist im ICDC die F42.
Ja.
Und da frage ich mich, ob das jemals passiert. Ich glaube nicht. Aber vielleicht habe ich so die leise Hoffnung, aber dass trotzdem es mal passiert.
Wollen wir es auch immer wieder reinbringen.
Es gehört auch dazu.
Es gehört dazu.
Ja.
Hier, wir sind Psychologen, wir schmeißen mit F-Diagnosen um uns. So ist es. Für eine Zwangsstörung müssen laut dem ICD-10 bestimmte Kriterien natürlich wie immer zutreffen. Das ist zum einen, dass die Betroffenen, wie Babsi gerade gesagt hat, diese Zwangsgedanken und oder die Zwangshandlungen haben und die über einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen und davon immer in den meisten Tagen auftreten. Diese Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen müssen bestimmte Merkmale aufweisen. Zum einen, dass die Betroffenen sich darüber bewusst sind, dass diese Gedanken und Handlungen ihre eigenen sind und dass sie nicht das Gefühl haben, dass die ihnen irgendwie von außen eingegeben wurden oder so. Wie es zum Beispiel bei einer Schizophrenie der Fall sein könnte, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, diese Person am anderen Ende des Raumes gibt mir diese Gedanken ein, dass ich mir jetzt die Hände waschen muss.
Stichwort Differentialdiagnose. Wirklich Zwangserkrankung oder Schizophrenie.
Genau. Zweites Merkmal ist, dass sich diese Gedanken und Handlungen wirklich immer wiederholen und dass sie von den Personen selbst als unangenehm und als übertrieben oder unsinnig empfunden werden. Das heißt, die Person, die sich da mit einem Pumpstoß auf die linke Hand die Hände wäscht nacheinander mit dem roten Handtuch, dann desinfiziert. Diese Person weiß, dass es gerade keinen Sinn macht. Und die weiß, dass ihre Hände auch beim normalen Händewaschen sauber werden und auch durch nur einen Desinfektionsschuss sauber werden. Und es ist für diese Person eine Belastung, so viel Zeit und Energie dafür aufzuwenden, aber sie kann nicht anders. Diese Person wird wahrscheinlich versuchen, dagegen anzukämpfen, es auch mal zu lassen, auch vielleicht mal nur 2 anstatt 3 Pumpstöße zu nehmen, einfach um was anderes zu machen. Sie wird versuchen, sich gegen diese Zwangsgedanken und Zwangshandlungen aufzulehnen. Sie wird aber daran immer wieder scheitern. Dementsprechend leiden Betroffene total unter der Zwangsstörung. Zum einen eben, weil sie wissen, dass es unsinnig ist, dass sie da unnötig Energie reinstecken. Deswegen, weil da ganz oft ein riesiger Zeitaufwand mit verbunden ist. Also ne, wenn da eine gewisse Zeit vergangen ist, wie du schon gesagt hast, über die Zeit kann diese Komplexität sich steigern. Es ist aufwendiger, es ist ritualisierter und es können teilweise riesige Prozesse werden. Und diese Prozesse können super viel Zeit in Anspruch nehmen und schränkt dann eben im Alltag total ein.
Ich habe in der Dokumentation mal gesehen, da ging es um eine Frau, die auch ganz starke Zwangsgedanken und Zwangshandlungen hatte. Also die hatte OCD. Und sie hatte das kombiniert mit einer Angststörung. Die hatte mega Angst vor Keimen und Bakterien. Und das hat bei ihr dazu geführt, dass sie im Grunde fast gar nicht mehr rausgegangen ist. Das Filmteam durfte nur mit bestimmten Schuhen und auf Zeitung und durfte nichts berühren. Und dann hatte sie Schuhe für drinnen und Schuhe für draußen. Und einer ihrer Schuhe für draußen hat den Flur, während der Dreharbeiten, hat den Flur ihrer Wohnung berührt.
Mhm.
Und dann war komplett vorbei. Also sie hat angefangen zu putzen, hat das gleiche Ritual 15 Mal hintereinander gemacht, um den Druck, die Anspannung, die Panik loszuwerden. Und sie war dabei aber vollkommen der Überzeugung, dass sie damit ganz sicher geht, dass da auf keinen Fall mehr Keime dran sind. Also es war diese Mischung von Angst davor, dass da noch was dran sein könnte und es 15 Mal machen, obwohl man weiß, rational weiß, da können gar keine Keime mehr dran sein. Da werden die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich keine Keime mehr sein, so viel Desinfektionsmittel wieder drauf ist.
Ja.
Aber sie konnte nicht anders. Weil diese Angst das natürlich noch mehr befeuert hat. Die Angst vor den Keimen hat dieses Ritual noch mehr befeuert.
Ja.
Und das fand ich ganz interessant. Und man hat sie auch ein bisschen begleitet in der Therapie. Und ich meine zumindest, dass es die gleiche Dokumentation war, sonst war das eine andere. Aber ich erinnere mich an eine Szene in einer Dokumentation, wo die Betroffene versucht hat, das nicht zu machen, dieses Ritual nicht zu befolgen. Und das dazu geführt hat, dass sie das Ritual direkt im Anschluss dreimal gemacht hat.
Ja.
Um den Druck abzubauen, der aufgebaut wurde durch den Versuch, es einmal nicht zu machen. Also, das ist unglaublich.
Es ist total heftig, wie deutlich es in solchen, wenn man sich sowas anguckt, wie deutlich es wird, dass es halt wirklich nichts ist, wo man sagt, ja komm, jetzt putz halt mal nicht oder ist doch nicht so schlimm. So.
Ja.
Das ist genauso sinnvoll wie, hab keine Angst, passiert schon nichts. Oder zu jemandem, der ganz schreckliche Angststörungen hat.
Ja, oder einem Depressiven zu sagen, ja du, also dann isst halt ein Stück Schokolade und lach doch mal ein bisschen und geh halt raus. Das ist
doch mal positiv.
Ich finde, du bist auch ein bisschen undankbar für dein Leben.
Genau sowas, ja.
Sei mal ein bisschen dankbarer für das Dach über deinem Kopf.
Genau. Ist ähnlich sinnvoll wie bei einer Zwangserkrankung zu sagen, mach's halt nicht.
Ja, genau.
Ja.
Tatsächlich kommen Zwangsstörungen und Zwangserkrankungen gar nicht so selten vor. Die, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, die Komorbidität mit Angststörungen oder auch Depressionen ist relativ hoch. Das heißt, viele von den Menschen, die Zwangsstörungen haben, leiden auch unter Angststörungen und Depressionen. Was nur nachvollziehbar ist, wenn man sich allein mal anguckt, was das zum einen für eine Coping-Strategie ist und zum anderen, was es halt für die Betroffenen bedeutet, auch im Alltag bedeutet und was es möglicherweise auch für soziale Folgen hat. Also dann ist es nicht verwunderlich, dass das komorbid auftritt. Tatsächlich ist es so, dass das Thema Zwangsstörungen, und deswegen war es uns auch ein Anliegen, das in dem Podcast zu besprechen, das Thema Zwangsstörungen ist unglaublich schambehaftet. Die meisten Menschen, die davon betroffen sind, sprechen darüber nicht und geben es auch nicht zu. Was nachvollziehbar ist, wenn die Reaktion häufig ist, dann mach's halt einfach nicht. Ja. Im Grunde ist es von mir auch nicht fair, darüber zu lachen, dass du vor deinem Freund putzt, weil eigentlich, ne, wir beide sind so gute Freunde, dass ich denke, dass das geht, so, dass wir zusammen darüber lachen. Aber eigentlich ist es ja auch was, wo man sich fragen könnte, du, musst du wirklich putzen, bevor dein Freund das macht, weißt du?
Muss ich nicht. Aber vor allem ist es bei mir ein Unterschied, dass bei mir ja nichts Pathologisches ist. So.
Ja,
und so, das es ist noch mal kurz zur Berichtigung, es ist ein, zwei Mal vorgekommen, ich mache das aber nicht jedes Mal. Aber daher ist es vollkommen okay, darüber zu lachen. Bei jemandem, der es wirklich ernsthaft hat, ist es nicht okay, darüber zu lachen.
Hätte es, genau. Weil ich habe dich ja nicht gefragt, ob es bei dir einen psychischen Leidensdruck auslöst. Und deswegen war es eigentlich nicht richtig von mir, darüber zu lachen.
Aber du kennst mich ja.
Aber ich kenne dich.
Verzeih dir.
Das ist nett, dankeschön.
Gerne.
Genau, aber die Scham ist eben oft sehr groß und der Leidensdruck ist sehr groß. Und uns ist wichtig, euch da draußen, jedem Einzelnen und jeder Einzelnen mitzugeben, Zwangsstörungen sind, wie alle anderen psychischen Erkrankungen, nichts, wofür man sich schämen muss. Die Dunkelziffer der Betroffenen ist aufgrund dieser Scham viel höher. Und deswegen schätzt man, dass etwa 2-3% der Bevölkerung irgendwann im Laufe ihres Lebens eine Zwangsstörung haben, beziehungsweise von einer Zwangsstörung betroffen sind. Man vermutet aber eben, dass diese 2-3% möglicherweise höher sind, also dass es mehr Menschen sind, weil eben viele Leute nicht darüber sprechen. Interessanterweise haben Männer häufiger Kontrollzwänge, wohingegen Frauen häufiger Wasch- oder Putzzwänge haben. Also da geht es häufig eher um das Thema Sauberkeit etc. Und Zwangsstörungen, wie schon gesagt, treten häufig komorbid auf mit Depressionen und Angststörungen. Und ja, solltet ihr jemanden treffen oder selber unter einer Zwangsstörung leiden, dann müsst ihr euch dafür nicht schämen. Es gibt ganz viele Leute, die davon betroffen sind. Und das ist auch nichts, wie gesagt, nichts, worüber man lachen muss. Und nichts, was super absurd ist. Und ihr seid auch nicht bescheuert und ihr seid auch nicht komisch und ihr seid auch nicht merkwürdig. Aber wenn es euch selber ganz massiv betrifft, dann versucht euch Hilfe zu holen. Redet mit Menschen darüber, denen ihr vertraut. Guckt, dass ihr vielleicht einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin findet, mit denen ihr darüber sprechen könnt. Aber schämt euch nicht dafür, weil es ist wirklich nicht selten.
Genau. Und wie immer haben wir heute auch zu der Zwangsstörung einen passenden Fall mitgebracht. Und ich würde sagen, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um den vorzulesen, oder?
Ja, nachdem wir jetzt alle eine halbe Stunde lang mit Informationen zugebabbelt haben,
eben,
kann man ja dann auch mal mit dem Fall anfangen.
Das denke ich auch. Der Wind pfeift laut hörbar durch die Bäume vor den Fenstern, zerrt an der Fassade des Gebäudes. Es ist kalt an diesem Novembertag. Die milden Temperaturen des Herbstes sind eindeutig Vergangenheit.
Die Menschen, die sich innerhalb des Gebäudes befinden, sind froh, bei diesem Wetter nicht draußen sein zu müssen und legen ihre Mäntel und Jacken ab, reiben die Hände aneinander. Immer mehr Menschen stoßen zu ihnen. Der Tagungsraum in der Schlossparkklinik Berlin-Charlottenburg füllt sich. An den Wänden hängen Plakate, die das heutige Abendprogramm verkünden. Fettleber, Grund zur Sorge? Die Menschen, die sich heute hier versammeln, sind keine Mediziner. Sie sind Menschen, die sich für das Thema interessieren, Menschen, die vielleicht selbst von dieser Thematik betroffen sind und sich von diesem Vortrag Antworten auf ihre offenen Fragen erhoffen. Im heutigen Forum 11/2019 im Haus H der Abteilung für Psychiatrie spricht der Dozent und Chefarzt der Klinik Dr. Fritz von Weizsäcker, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie. Auch Ferit B. ist an diesem Abend unter den Zuhörern. Der Polizist sitzt ganz vorne auf einem der in Reihen aufgestellten Klappstühle und widmet seine ganze Aufmerksamkeit den Ausführungen des Mediziners, als dieser erklärt, dass es sich bei der Fettleber um eine weitgehend unbekannte, aber zunehmende Volkskrankheit handele. Es ist ruhig im Raum, nur die Stimme von Dr. Weizsäcker ist zu hören. Manche Besucher machen sich Notizen, andere hören wie Ferit B. nur aufmerksam zu. Der Chefarzt spricht bereits seit einer guten Stunde, als Ferit B. aus den Augenwinkeln eine Bewegung bemerkt. Ein Mann löst sich aus der Reihe der Zuhörer der ersten Reihe. Er steht auf und geht nach vorne, in Richtung des Dozierenden. Nein, er geht nicht, er rennt. Er stürzt sich nach vorne, stürzt sich auf den 59-jährigen Mediziner und hebt die Hand. Zu spät sieht Ferit B. das Licht, das sich in der Klinge des Messers, das der fremde Mann in der Hand hält, bricht. Zu spät erkennt er die Gefahr, die von diesem Mann und der Waffe in seiner Hand ausgeht. Bevor er aufstehen und sich in das Geschehen stürzen kann, sticht der fremde Mann das silberne Messer in den Hals seines Gegenübers. Fritz von Weizsäcker geht zu Boden. Ferit B. springt auf, wirft sich nach vorne, wirft sich geistesgegenwärtig auf den Angreifer, versucht, diesen von seinem Opfer abzubringen. Mit der bloßen Hand greift der junge Polizist nach dem Messer, greift in die Messerklinge. Dass die Klinge ihm dabei die Haut der Handinnenflächen zerschneidet, kann ihn nicht davon abhalten, den am Boden liegenden Arzt vor weiteren Messerstichen zu schützen. Im Gegenteil, er schließt seine Hand fest um die Klinge und bringt das Messer so in seine Gewalt. Überall ist Blut. Dunkles, schweres Blut. Es ist so viel, dass Ferit B. nicht mehr weiß, welches das seine und welches das des Chefarztes ist, der nun leblos auf dem Boden liegt. Nun kommen auch andere Zuhörer, Ferit B. und Dr. Fritz von Weizsäcker, zu Hilfe. Sie überwältigen den Angreifer und fixieren ihn, sodass er keinem mehr etwas antun kann. Gelähmt vor Angst blickt Ferit B. auf den Körper des Dozenten, der eben noch über die Gefahren der Fettleber dozierte. Seine zerschnittenen Hände greifen nach seinem Handy. Er schafft es, es aus der Tasche zu ziehen und den Notruf zu wählen. Dann blickt er in das Gesicht des Mannes, der schuld an dem Blutbad ist, in dem der Chefarzt der Schlossparkklinik Berlin-Charlottenburg nun liegt. Dieser sieht ihn mit ausdruckslosem Blick an. Dann fragt er, ob Ferit sauer auf ihn sei. Immer wieder wiederholt er diese Frage, die vollkommen fehl am Platz wirkt. Als die Polizei und der Krankenwagen eintreffen, versuchen die Sanitäter verzweifelt, den am Boden liegenden Arzt zu reanimieren. Doch vergeblich. Fritz von Weizsäcker stirbt an diesem kalten Novemberabend im Alter von 59 Jahren. Er stirbt vor den Augen seines Angreifers, der seelenruhig dabei zusieht, wie andere versuchen, seinem Opfer das Leben zu retten. Dann wird er abgeführt. Innerhalb kürzester Zeit geht die Nachricht durch ganz Deutschland. Fritz von Weizsäcker ist tot. Ein Mann mit einem Namen, der vielen Menschen nur zu bekannt ist. Der Name des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Das Land trauert um den renommierten Arzt, der seit 2005 Chefarzt der Abteilung Innere Medizin I an der Schlossparkklinik in Berlin-Charlottenburg war. Und die Frage nach dem Warum und vor allem dem Wer wird immer lauter. Als Deutschland von diesem schrecklichen Vorfall erfährt, ist der Angreifer, der 57-jährige Georg S. aus Rheinland-Pfalz, bereits in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht,
wo er im Hinblick auf eine mögliche akute psychische Erkrankung bis zur offiziellen Verhandlung verbleiben wird. Diese beginnt genau ein halbes Jahr später, am 19.05.2020. Die Anklage gegen Gregor S. lautet Mord, versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung. Laut der Staatsanwaltschaft seien bei der Tötung des Professor Dr. von Weizsäcker zwei Mordmerkmale als gegeben angesehen worden. Das Mordmerkmal der Heimtücke und das Mordmerkmal der niederen Beweggründe, da Gregor S. im Ermittlungsverfahren angegeben habe, aus Hass auf die Familie von Weizsäcker gehandelt zu haben. Bei den Verletzungen des Ferit B. habe der Angeklagte des Weiteren dessen Tod zumindest billigend in Kauf genommen. Schon am zweiten Verhandlungstag äußert sich Gregor S. selbst zu den Geschehnissen des 19.11.2019. Ich habe den Sohn des ehemaligen Bundespräsidenten getötet, sagt er. Ich bin froh, dass er tot ist. Es sei sein Lebensziel gewesen, einen Anschlag auf die Familie von Weizsäcker durchzuführen. Dennoch sei sie nicht der Rede wert, im Gegenteil, es sei lächerlich, dass er für eine solche Pillepalle an den Pranger gestellt werde. Die Tat sei aus einer Art Traumatisierung entstanden, nachdem er 1991 einen Artikel über den Einsatz des Agent Orange im Vietnamkrieg gelesen habe. Hierbei handelte es sich um ein hochgiftiges Entlaubungsmittel, das 1961 von den Amerikanern eingesetzt wurde, um den Regenwald zu lichten und den vietnamesischen Kämpfern so die Deckung zu nehmen. Das Mittel traf unzählige Menschen und schädigte deren Erbgut in solch verheerender Weise, dass sogar Generationen später noch immer Kinder mit Missbildungen geboren werden. Aus der Sicht von Gregor S. sei Richard von Weizsäcker, der Vater des verstorbenen Fritz von Weizsäcker, durch seine frühere Tätigkeit für das Pharmaunternehmen Böhringer Ingelheim mitverantwortlich für die Produktion von Agent Orange gewesen. Weil ich nicht an den Bundespräsidenten kam, habe ich die Familie ins Visier genommen, sagt er. Es ist nicht das letzte Mal, dass Gregor S. sich vor Gericht zu den Geschehnissen äußern wird. Als Ferit B. am dritten Tag schildert, wie er die Tat des Gregor S. erlebt hat, schreit dieser aus der verglasten Box inmitten des Gerichtssaals immer wieder dazwischen. So viele Lügen, so viele Lügen. Auch die sechs anderen Zeugen, die an diesem Tag gehört werden, müssen seine Schreie und Zwischenrufe ertragen. Am vierten Verhandlungstag sitzen Menschen, die Gregor S. kennen, vor dem zuständigen Richter. Sie sollen berichten, wie Gregor S. war, ob es Hinweise oder Anzeichen für die bevorstehende Tat gab. Die Zeugen zeichnen das Bild eines Mannes voller Widersprüche. Er sei ein Einzelgänger, ein Neurotiker mit Händewaschzwang. Er sei entweder laut und aggressiv oder in sich gekehrt. Klinken habe er nur mit einem Taschentuch angefasst. In seiner Wohnung habe er aus irgendeinem Grund die Lichtschalter mit seinem Fuß betätigt. Körperlichen Kontakt habe er gemieden und er sei lieber 18 Kilometer nach Hause gelaufen, anstatt neben einem anderen Menschen in dessen Auto zu fahren. Zu Hause, das sei eine kleine, spärlich eingerichtete Einzimmerwohnung in Andernach, wo Gregor S. seit knapp 18 Jahren wohnt. Kontakt zu Nachbarn gäbe es fast keinen, dafür jedoch umso mehr Konflikte mit seinem Vermieter, mit dem es auch schon zu Ausschreitungen kam. Bei seinem Arbeitgeber Amazon galt er als besonders wertvoller Mitarbeiter. Hier wird er als robust, zuverlässig und freundlich wahrgenommen, wenn auch etwas seltsam. Sein Urlaub habe er jedes Mal in Thailand verbracht. Von dort sei er immer freudestrahlend mit neuen Geschichten über die professionellen Damen, wie er sie nannte, zurückgekehrt. Nach der Beschreibung der Persönlichkeit des Täters wird der sachverständige Gerichtsmediziner Michael Zokos befragt. Dieser berichtet, in 25 Jahren Berufserfahrung höchstens dreimal erlebt zu haben, dass ein einzelner Stich so heftig geführt wurde wie im Fall von Gregor S., der die Klinge 14 Zentimeter tief in den Hals des Chefarztes gerammt habe. Mehrere Stichverletzungen habe Fritz von Weizsäcker erlitten, drei davon seien tödlich gewesen. Die abschließende Todesursache laut Zokos: Fritz von Weizsäcker sei an seinem eigenen Blut ertrunken. Dann stellt der psychiatrische Sachverständige Alexander Böhm sein forensisch-psychiatrisches Gutachten vor. Die Aussage des Angeklagten von Beginn der Verhandlungen, dass er auf gar keinen Fall geisteskrank sei, wird damit aus Expertensicht eindeutig widerlegt. Ihm wird eine kombinierte Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Ebenso sieht der Sachverständige eine wahnhafte Entwicklung innerhalb einer Zwangsstörung im Bereich des Möglichen.
Der Sachverständige sieht darin eine Ursache für eine verminderte Schuldfähigkeit nach § 21. Als Gregor S. das hört, springt er auf. Wie zuvor bei den Zeugen beginnt er zu rufen, das ist doch kein Warnmann. Dann bricht seine Stimme. Es scheint, als sei er den Tränen nah. Er habe die Tat nicht im Wahn, sondern aus politischer Überzeugung begangen. Mit seinem Stift zeigt er im Saal herum auf alle Anwesenden, von denen jeder Einzelne bestreite, dass Richard von Weizsäcker die Toten im Vietnamkrieg mitzuverantworten habe. Ihm solle hier eine Art Gehirnwäsche verpasst werden. Am 8.7.2020, 7,5 Monate nach dem Mord an Dr. Fritz von Weizsäcker, wird nach 7 langen Verhandlungstagen das Urteil im Landgericht Berlin gefällt. Es verhängt eine Freiheitsstrafe von 12 Jahren und ordnet parallel dazu eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Das Gericht folgt damit dem Urteil des Sachverständigen Böhm und gesteht dem Angeklagten eine verminderte Schuldfähigkeit zu, die ihn vor einer lebenslangen Freiheitsstrafe, wie es bei Mord sonst üblich wäre, bewahrt. Fritz von Weizsäcker findet seine letzte Ruhestätte auf dem Waldfriedhof im Ortsteil Dahlem neben seinem Vater, der 2015 im Alter von 94 Jahren verstarb. Ferit B. denkt heute noch mit tiefem seelischem Schmerz an die Tat zurück. Von Berlins Innensenator wurde der Polizist für sein beherztes Eingreifen unter Gefährdung seines eigenen Lebens mit einem Ehrenzeichen gewürdigt. Doch seit dem Geschehen sei er im Angstmodus, fühle sich wie in einer Achterbahn, bei der er fürchte, herauszufallen. Doch er schafft es zurück in den Dienst, nimmt jeden Tag für sich, gibt sein Bestes. Es muss weitergehen, sagt er sich. Es muss einfach.
Ich habe viele Fragen, aber vor den Fragen würde ich gerne zwei Sachen herausstellen. Zum einen finde ich die Vorstellung, dass du in den Hals gestochen wirst, 14 cm tief und danach an deinem eigenen Blut ertrinkst, eine unglaublich schreckliche Art zu sterben, wenn es überhaupt eine schöne Art und Weise gibt zu sterben. Aber das ist, finde ich, so furchtbar. Also wirklich, mir hat sich der Magen umgedreht, als du das vorgelesen hast. Und das Zweite ist, wie mutig ist bitte dieser Polizist? Und der tut mir richtig leid. Also es tut mir richtig leid, dass er damit so zu kämpfen hat.
Voll. Das dachte ich mir auch bei der Recherche. Da wurde auch beschrieben, wie er bei diesen, als er gesagt hat, es muss weitergehen. Das hat er in einem Interview gesagt. Da wurde auch beschrieben, wie er halt ein Jahr nach dieser Tat da sitzt und seine Hände halt immer noch schlecht bewegen kann, schlecht greifen kann, weil es halt alles komplett vernarbt ist und halt so tiefe Wunden gab. Und die Hände waren wirklich, die Handflächen waren komplett zerschnitten von ihm. Weil ich meine, er hat ja dieses Messer an der...
Ich wollte gerade sagen, wenn du komplett in die Klinge reingreifst.
Er hat in die Klinge reingegriffen und zugedrückt und festgehalten.
Also ja, das war wirklich ist halt
heftig.
Also, aber so viel Mut... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Weißt du, was ich meine? Es ist einfach unglaublich. Das ist richtig krass. Es ist unglaublich.
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich könnte sowas nicht. Es ist echt richtig beeindruckend, dass jemand da so sich so für jemand anderen einsetzt und so zum Schutz von jemand anderem solche Schmerzen und solche Gefahr in Kauf nimmt.
Die Frage, die sich mir gestellt hat, war, wurde Agent Orange tatsächlich von Böhringer Ingelheim mitentwickelt?
Also das ist tatsächlich... Man bekommt schon den Eindruck, wenn man mal kurz danach googelt, dann wird Böhringer Ingelheim schon viel in Zusammenhang mit Agent Orange genannt. Also da gibt's Verbindungen untereinander, die aber teilweise falsch ausgelegt wurden wohl. Also was ich jetzt rausgefunden habe, ist, dass Böhringer Ingelheim, ich glaube, in den 50er Jahren ein Unternehmen beliefert hat mit einer Chemikalie, die Weideflächen von irgendeinem Unkraut oder Gestrüpp oder sowas befreien kann. Also tatsächlich mit irgendeiner Chemikalie, die da in so einem Landschaftskontext genutzt wird. Und dieses Unternehmen, an das sie da geliefert haben, wurde dann von dem Unternehmen irgendwann übernommen, das Agent Orange hergestellt hat.
Das heißt, Böhringer Ingelheim hat einfach nur irgendwann mal an die irgendwas geliefert, das in der Richtung funktionierte. Und diese Firma hat es dann zweckentfremdet und wurde von einer größeren Firma gekauft. Und diese größere Firma hat diese Zweckentfremdung dann genutzt als Agent Orange.
Genau, so sagt Boehringer Ingelheim selbst, dass es war. Also ich habe die Seite von denen gefunden, wo sie dazu Stellung beziehen und wo sie das so erklären. Es gibt auch andere Artikel, auch vom Spiegel zum Beispiel, wo das in einem anderen Kontext dargestellt wird, wo es auch wirklich so wirkt, als ob die daran beteiligt waren und sich im Nachhinein auch so ein bisschen distanzieren wollen davon. Das heißt, ich kann dir ehrlich gesagt keine eindeutige Antwort darauf geben, aber diese Verbindung von Agent Orange und Boehringer Ingelheim besteht schon, also zumindest, auch wenn es nicht wahr ist, besteht sie im Internet und hat man schon mal davon gehört und diese Dinge werden im Kontext miteinander genannt. Mhm. Und von daher ist es jetzt nicht verwunderlich, dass der Täter die, oder dass eben dann jemand denkt, dass die zusammen gewirkt haben oder dass eben Boehringer Ingelheim mit verantwortlich für Agent Orange war.
Und ist es denn tatsächlich so, dass der, also dass Richard von Weizsäcker selber mal für das Pharmaunternehmen gearbeitet hat?
Das hat er wohl, ja.
Okay, das heißt, dieses Konstrukt ist in Summe zwar wahnhaft verstärkt ausgelegt, im Sinne von, ich habe einen Artikel gelesen und ich plane jetzt einen Anschlag auf diese Familie, weil das würde ich schon als eher, also dieses Vorhaben und dieses, ich habe einen Artikel gelesen und fokussiere mich jetzt darauf, das würde ich schon eher als wahnhaft bezeichnen, also dass man sich so wahnhaft da reingesteigert hat oder er sich wahnhaft reingesteigert hat. Mhm. Aber die Story an sich,
die ist nachvollziehbar, ja.
Kann man so sehen.
Ja, auf jeden Fall.
Ob das wahr ist oder nicht, werden wir wahrscheinlich alle nie rausfinden, aber okay, ich verstehe. Mhm.
Also auf jeden Fall ist es nicht komplett aus der Luft gegriffen jetzt. Also es ist nichts, was er sich jetzt komplett selbst ausgedacht hat, sondern dafür hat er irgendwoher Infos geholt und hat die dann verarbeitet.
Mhm. Und wurde Georg S. vor dieser Anklage, also war er schon mal vorbestraft, weil du hattest ja irgendwas gesagt von Auseinandersetzungen mit seinem Vermieter?
Ja, da gab's was, dass er, lass mich nicht lügen, da war was mit dem Vorvermieter, wo ich glaube, das Auto zerkratzt hat und die Wände angesprüht hat, aus Wut, weil, also der hatte immer wieder wegen verschiedenen Gründen Konflikte mit dem Vermieter und hat deswegen teilweise immense Sachbeschädigung dann eben am Eigentum des Vermieters begangen.
Und war er vorher schon mal in Therapie? Weil du hast ja erzählt, beziehungsweise er selber hatte ja diesen Händewaschzwang und diese krassen Wutanfälle und dann wieder ganz distanziert. Und dass er selber, also dieses Lichtschalter mit dem Fuß betätigen, körperlicher Kontakt überhaupt nicht, 18 Kilometer zu Fuß nach Hause laufen, um nicht mit jemandem im Auto zu sitzen. Wobei mir direkt die Frage in den Kopf gekommen ist, wie kommt man 18 Kilometer von zu Hause weg? Vielleicht. Ohne zu laufen. Also,
vielleicht ist er mit seinem eigenen Auto hingefahren und dann, wie bei mir letztens, die Batterie kaputt gegangen. Und dann ist er lieber 18 Kilometer zurückgelaufen, als von jemandem gefahren zu werden.
Ja, das wäre natürlich schon okay. Also ich meine, es ist ja schon sehr deutlich etwas, von dem ich zumindest von außen behaupten würde, das sieht pathologisch aus.
Eindeutig, ja.
Ich weiß ja nicht, man weiß ja nicht, ob die Person selber das als einschränkend empfindet oder einen Leidensdruck hat oder so.
Ah ja, korrekt.
Weißt du, also
Good point.
Ne?
Ja, ja. Von außen sieht es auf jeden Fall nicht normal aus, aber hast recht, der Leidensdruck muss dabei sein.
Ja, vielleicht denkt er sich, du 18 Kilometer, das mache ich mal eben in einer Stunde. Das ist für mich so ein kleines Workout. Weißt du nicht. Mhm. Aber deswegen frage ich, war er vorher schon mal in Therapie? Also hat er das selber als krankhaft oder als psychopathologisch empfunden oder war da gar kein Leidensdruck da?
Nee, er hat sich selbst nicht als psychisch krank empfunden. Er sagt ja auch, hat ja auch vor Gericht ständig wieder betont, dass er nicht psychisch krank sei, dass er, oder wie er gesagt hat, geisteskrank ist und nicht wahnhaft und hat sich da auch gegen die Diagnose vom Gutachter total gewehrt.
Ja. Aber was ich halt sehr eindrücklich fand, auch, also eindrücklich im Sinne von, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig formulieren soll, also bei wahnhaften Krankheiten, bei wahnhaft ausgeführten Taten hat man ja häufig, wie bei sehr emotionalen Taten, diese über die Spitze hinausgehenden Dinge. Mhm. Also irgendwie ein Overkill beispielsweise, oder halt wie in diesem Fall 14 Zentimeter, wo selbst Michael Zockhaus sagt, das habe ich in meiner ganzen Laufbahn nur dreimal gesehen, dass da so viel Kraft dahinter steht. Und ich weiß nicht, ich finde, das spricht halt ein bisschen dafür, dass da auf jeden Fall sehr viel Emotion und sehr viel Absicht, sehr viel, ich bin mir 100% sicher, dass ich das machen will, dahinter steht. Und wie lange war es denn her, dass er diesen Artikel gelesen hat? Also das muss ich ja über über sehr lange Zeit aufgebaut haben. Ja, das
hat sich über lange Zeit gezogen. Er hat wohl immer wieder Pläne geschmiedet, wie er an diese Familie Weizsäcker drankommen kann. Die Schwester von Fritz von Weizsäcker war wohl auch mal im Visier, aber die aus irgendeinem Grund hat er das dann aufgegeben und den Plan nicht weiterverfolgt. Und auch den Mord an Fritz von Weizsäcker hat er wochenlang vorher geplant. Hat das Messer gekauft dafür, hat die Zugfahrt geplant, hat geguckt, wann er doziert, wann er eben in diesem Tagungsraum ist, wann er angreifbar ist. Also das war schon geplant. Es war auf jeden Fall von vorne bis hinten durchgeplant.
Ich finde das ja irgendwie schwierig.
Ich denke auch deswegen gab es auch eine verminderte Schuldfähigkeit, weil du kannst, also das ist ja wirklich, das erfordert ja wirklich ein hohes Maß an Organisation.
Ja, ja.
Und da kannst du halt nicht kommen von wegen, ja, der war, ich meine, das war ja auch nicht, aber der war ja, wenn wir zum Beispiel von schizophrenen Patienten reden, die eine Psychose haben, dann sind die so psychotisch und raffen in der Situation wirklich die Realität gar nicht und sind so dermaßen weg, dass sie nicht wissen, was sie tun. Das kannst du ihm halt hier nicht unterstellen. So, der wusste schon, was er tut.
Ja, das hätte ich mir, ich hätte das geglaubt, wenn er jetzt auf dieser Veranstaltung gewesen wäre und er hätte ein Messer rausgeholt und willkürlich auf irgendwelche Leute und hätte, oder keine Ahnung, hätte irgendwas dabei gehabt und hätte willkürlich auf irgendwelche Leute wäre losgegangen oder so. Dann hätte man sagen können, okay, gut, er hat irgendwo ein Messer her in diesen Tagungsräumen, hat er sich irgendwo ein Messer geholt und hat dann jemanden umgebracht oder so oder auf jemanden eingeschossen. Dann könnte man sagen, okay, vielleicht hat er noch eine Fettleber, das heißt, er war zufällig da, er wollte sich das eigentlich anhören. Ach so, ja. Und dann kam das spontan quasi, also spontan in Anführungszeichen. Dann würde ich das vielleicht auch eher noch sagen, aber das war ja schon krass geplant. Was ich total paradox finde, also wirklich unglaublich paradox finde, ist die Tatsache, dass er in seiner Wohnung die Lichtschalter mit dem Fuß betätigt, dass er Klinken nur mit einem Taschentuch anfasst, dass er körperlichen Kontakt meidet, lieber 18 Kilometer nach Hause läuft, anstatt zu fahren, aber dann nach Thailand zu Prostituierten fliegt.
Das ist mir auch aufgefallen.
Das verstehe ich nicht.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Weiß ich nicht, aber vielleicht outruled sexuelle Befriedigung.
Ja, das passt ja wieder dazu, dass die Zwangshandlungen keinen Sinn ergeben müssen.
Ja, ich dachte mir nur, wenn er so auch dieser Händewaschzwang und so, und stimmt. Du hast recht, weil ich habe in meinem Kopf gerade aus diesem Türklinken mit diesem Ding anfassen und Hände waschen und so, habe ich in meinem Kopf direkt so eine Keimphobie gemacht. Mhm. Die steht da gar nicht.
Ja.
Aber die habe ich in meinem Kopf direkt, dachte ich mir so, oh, das passt ja gut zusammen. Das ist ja, das hat ja alles irgendwie was mit Schmutz zu tun und mit zwischenmenschlichem Kontakt.
Genau, aber darum geht es gar nicht.
Das muss ja gar nicht logisch sein.
Genau, es ist eigentlich eher ein Merkmal, dass es nicht konsequent oder stringent ist, sondern dass es manchmal einfach nicht zusammenpasst, aber trotzdem müssen die Zwänge ausgeführt werden, obwohl sie null Sinn machen.
Ja. Ja, das war auch gerade ein sehr gutes Beispiel von mir dafür, wie schnell man das zusammenbauen kann, weil man denkt, dass es logisch ist und vergisst, dass es nicht logisch ist.
Voll.
Haben wir eigentlich noch mehr Informationen über die Frage nach der kombinierten Persönlichkeitsstörung?
Nein, leider nicht. Das waren wirklich alle Infos, die ich aus dem Gutachten rausholen konnte. Es hätte mich auch interessiert, weil man sagt ja eigentlich kombinierte Persönlichkeitszügen mit paranoiden, dissozialen, narzisstischen Zügen so. Und ich hätte wirklich gern gewusst, welche Züge bei ihm vorliegen. Aber habe ich leider wirklich nicht finden können.
Also ich würde auf eine zwanghafte tippen. Oder meinst du nicht?
Ich weiß nicht, weil er die Zwangsstörung schon da ist und ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Differentialdiagnose, ein Ausschlusskriterium ist. Wenn eine Zwangsstörung vorliegt, kannst du keine zwanghafte Persönlichkeitsstörung haben, weil dann ja die zwanghaften Züge von der Zwangsstörung übernommen werden.
Aber kannst du nicht einen Teil der zwanghaften Züge aufgrund der Zwangsstörung und einen anderen Teil der zwanghaften Züge aufgrund einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung haben?
Das ist eine gute Frage, weil mit dieser Frage können wir nämlich perfekt überleiten zu der Frage, was eigentlich der Unterschied zwischen einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung und einer Zwangsstörung ist.
Welch Zufall, dass uns diese grandiose Überleitung so gut gelungen ist.
War gar nicht geplant. Steht gar nicht im Skript. Unterschied.
Also tatsächlich stand die Überleitung wirklich nicht im Skript.
Die Überleitung nicht, aber dass wir den Unterschied noch erklären möchten, das durchaus. Genau, dementsprechend fangen wir doch damit direkt mal an. Die Zwangsstörung und die zwanghafte Persönlichkeitsstörung unterscheiden sich darin, dass bei einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung
keine echten Zwangsvorstellungen oder echten Zwangshandlungen stattfinden. Also zum Beispiel übertriebenes Händewaschen oder wiederholtes Überprüfen, dass zum Beispiel die Tür zu ist, ist da eher ungewöhnlich. Das liegt daran, also der große Unterschied ist, wie gesagt, halt eigentlich, dass es halt nicht keine, wie gesagt, keine echten Zwangsgedanken, Zwangshandlungen sind, weil die Menschen eben nicht unter einer fehlenden Kontrolle dieser Zwangsgedanken und Zwangshandlungen leiden. Bei Menschen mit Persönlichkeitsstörungen haben wir schon mal erklärt, Persönlichkeitsstörungen zeichnen sich dadurch aus, dass es da bei Persönlichkeit ein Kontinuum gibt, wo es Dinge mehr oder weniger ausgeprägt sein können. Und bei einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung zeigen Menschen ein Verhalten, von dem sie der Meinung sind, dass das Verhalten notwendig ist, um eben im Falle der zwanghaften Persönlichkeitsstörung eine gewünschte Ordnung, Perfektionismus oder Kontrolle zu erreichen. Das heißt, im Falle einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung gibt es keinen Leidensdruck in dem Sinne, wie bei einer Zwangsstörung. Die Betroffenen haben nicht das Gefühl, dass ihnen der halbe Tag weggenommen wird, weil sie bestimmte Rituale, bestimmte Zwänge ausführen müssen. Wenn Menschen mit zwanghaften Persönlichkeitsstörungen überhaupt mal den Drang nach einer Therapie verspüren, dann liegt das im Gegensatz zur Zwangsstörung dann nicht an diesen Zwangshandlungen, die sie unter denen sie leiden, sondern zum Beispiel an Depressionen, die sie bekommen, weil sie eben durch ihr Verhalten Schwierigkeiten mit Mitmenschen haben oder eben andere Gründe, die aber eben nicht aus diesen Zwängen resultieren, sondern aus den Schwierigkeiten, die aus ihrem Verhalten kommen im sozialen Kontakten. Ist das nachvollziehbar erklärt?
Ich denke schon.
Von daher gibt es da schon große Unterschiede und deswegen denke ich, dass keine zwanghafte vorliegt, weil mit einer Zwangsstörung vom Gutachter ja zweifelsfrei nachgewiesen sein muss, dass er diese Zwangshandlungen, dass es ein Drängen ist, gegen das er nicht widerstehen kann und die eben sein Leben dominieren. Und dass da eben eine Art Leidensdruck besteht, der vielleicht da jetzt nicht rausgekommen ist, aber also in dem Fall, aber der vielleicht im Gutachten oder im Gespräch mit dem Täter vielleicht doch dann deutlich wurde.
Bestimmt.
Die nächste Frage, die sich mir gestellt hat, wo ich ein bisschen stutzig wurde, war bei der, in Anführungszeichen, Diagnose der wahnhaften Entwicklung einer Zwangsstörung. Im Rahmen einer Zwangsstörung, die der Gutachter da ja festgelegt oder bestimmt hat. Und da habe ich mir gedacht, soweit ich weiß, gibt es das im ICD-10 nicht. So, es gibt nicht Zwangsstörungen mit wahnhaften Inhalten im ICD-10. Und ich habe extra meinen fetten Wälzer rausgeholt und habe nachgeschaut. Und es gibt es wirklich nicht. Und dann habe ich da nochmal genauer recherchiert. Mir ist auch eine Patientin eingefallen, die hatte eine paranoide Schizophrenie und hat irgendwie begleitend dazu auch einen Waschzwang gehabt. Die musste immer wieder duschen. Wirklich immer wieder. Und hat immer bei jedem Duschen hat sie eine ganze Tube Duschgel verbraucht. Und das musste einfach immer auch weg. Und sie musste so lange machen, bis diese Duschtube leer ist. Also dieser Zusammenhang zwischen Zwang und Wahn oder in ihrem Fall Psychose, den kannte ich dann zwar schon, aber ich habe mich gefragt, so, ob das so ganz so belegt ist, ne? Und dann habe ich gegoogelt und recherchiert und gelesen und habe herausgefunden, dass das noch nicht zweifelsfrei wissenschaftlich belegt ist, dass diese beiden Dinge gemeinsam existieren können. Allerdings wurde mittlerweile herausgefunden, dass zwanghafte Verarbeitungsmuster psychische Inhalte erheblich verändern. Das heißt, dass bei Menschen, die eine Zwangsstörung haben, es sein kann, dass sowas wie magisches Denken sich entwickelt. Magisches Denken wie zum Beispiel Beispiel für magisches Denken. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Das ist doch so einfach.
Wenn ich den Sonnenschirm dreimal hintereinander öffne und schließe, dann wird es heute Nachmittag nicht regnen.
Perfekt. Perfekt. Dass da ein Zusammenhang hergestellt wird. Und Zwangshandlungen beeinflussen psychische Inhalte, können in diese Richtung psychische Inhalte beeinflussen, dass eben so eine Verzerrung in Richtung wahnhafter Entwicklung entsteht. Das heißt, so wie ich das verstanden habe, bei meiner Patientin, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, wäre wahrscheinlich nochmal extern, entweder im Rahmen der Schizophrenie oder eher vielleicht nochmal gesondert davon, eine Zwangsstörung zu diagnostizieren gewesen. Bei unserem Täter hier allerdings würde das ja nicht zutreffen. Und da hätte ich schon eher dann dem Gutachter zugestimmt im Sinne von, dass Inhalte, die er ja da gelesen hatte, über dieses Agent Orange, über den Richard von Weizsäcker, dass sich das
vielleicht einen Zusammenhang mit seinen Zwängen, die vielleicht am Anfang unabhängig voneinander existiert haben. Aber in, zum Beispiel in dem Moment, wo er die Zwänge durchführt und dann vielleicht immer wieder darüber nachdenkt und das ihn vielleicht auch emotional aufgewühlt hat, dass sich dadurch diese Beeinflussung zwischen zwanghaftem Verhalten und zwanghaften Gedanken in Richtung diese wahnhafte Beeinflussung verschoben haben. Dieser Satz hat gerade keinen Sinn gemacht, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ihr weißt, was ich meine.
Also was ich ganz interessant finde, ist, wenn man sich jetzt mal diese Denkmuster anguckt oder auch so Zwangsgedanken anguckt, dann ist, glaube ich, die Unterscheidung, und ich glaube, da treffen sich Psychose und Zwangsstörung potenziell wieder, ist die Unterscheidung zwischen Zwangsgedanken und Denkstörungen, glaube ich, auch gar nicht so leicht. Weil
nee.
Zwangsgedanken ja beispielsweise auch sein können, ich muss jemandem, das haben wir ja ganz am Anfang gesagt, ich muss jetzt eine Straftat begehen, ich muss jemandem wehtun, ich muss jemanden verletzen. Wie unterscheidest du diesen zwanghaften Gedanken von einer Denkstörung, die im Grunde auch sagt, ich muss das jetzt machen, ich muss das jetzt machen? Der Gedanke kann der gleiche sein, aber die Ursache, die Art der Umsetzung und die Art, wie der oder die Patientin das erlebt, ist komplett unterschiedlich. Bei Zwängen, und so viel kann man vielleicht noch dazu sagen, zu der Unterscheidung von Psychose und Zwängen oder auch zu den Zusammenhängen dazu. Bei Zwängen ist es in der Regel so, dass die Patienten und Patientinnen die Realitätswahrnehmung besser hinbekommen. Also sie können im Grunde noch besser differenzieren zwischen wer bin ich, was ist die Welt, und diese Grenze ziehen zwischen das ist die Realität, das passiert gerade in mir drin, also ne, dieser psychische Vorgang passiert in mir, dieser Vorgang passiert außerhalb, das ist die Realität außerhalb, ich bin ich, dazwischen gibt es eine Grenze, also ich verschmelze nicht mit der Umwelt. Und es gibt zwar eben trotzdem dieses magische Denken im Sinne von, wenn ich mir jetzt, ich muss das machen, vielleicht auch, ich muss mir die Hände waschen, dass dann trotzdem vielleicht gedacht wird, nur dann bleibe ich gesund. Und auch das wäre dann magisches Denken in Anführungszeichen. Aber es wird nicht komplett von der Realität losgerissen, wie es bei einer Psychose der Fall wäre. Also die Grenze zwischen Realität und der eigenen Person, wer bin ich, wer sind andere, was ist real und was nicht, besteht noch eher bei Menschen, die diese Zwangsgedanken beispielsweise haben, wo das dann schon sich anhört, fast schon, als würde das Richtung Wahn gehen. Wohingegen Menschen, die in diesen Wahn gehen und unter einer Psychose leiden, diese Grenze schlechter ziehen können.
Ja,
ich weiß nicht, wie ich das noch konkreter erklären soll. Das ist echt nicht so einfach.
Ich fand es ja ganz gut erklärt. Ich meine, das ist ja, was du beschreibst, sind ja wirklich halt so, das sind ja Ich-Störungen. Also das ist ja, das in der Psychose hat man Ich-Störungen, wo eben die Grenze zwischen dem Außen und der eigenen Person verschwimmt.
Ja.
Und das hat man bei einer Zwangsstörung, auch mit wahnhaftem Verlauf, hätte man das dann zum Beispiel nicht, weil das ja ein eindeutiges Zeichen der Schizophrenie ist.
Ja.
Ja.
Also diese Grenze, vielleicht kann man sich merken, die Differenzierung zwischen wer bin ich, wer ist die Umwelt, die verschwindet nicht bei Zwangsgedanken. Auch wenn sich diese Zwangsgedanken manchmal genauso anhören können, wenn sie verbalisiert werden, wie Denkstörungen von psychotischen Menschen.
Genau, und eben dann so diesen Stein ins Rollen bringen können und diese psychischen Inhalte und unsere Wahrnehmung schon in so eine Richtung verzerren können, die wahnhaft wirken kann.
Genau.
Ja.
Zu den Ursachen der unterschiedlichen Arten von Zwangsstörungen gibt es mal wieder eine sehr unbefriedigende Aussage. Und zwar ist das immer noch nicht so ganz geklärt. Es gibt allerdings Familienuntersuchungen und Zwillingsstudien, die zeigen, dass es wie bei den meisten anderen psychischen Erkrankungen auch, große Überraschung, eine erbliche Vorbelastung dafür gibt. Also man kann erblich vorbelastet sein, allerdings heißt das nicht, dass man auch eine Zwangsstörung bekommt.
Wie immer. Man kann erblich vorbelastet sein.
Multifaktoriell. Nein, Spaß. Es ist nicht. Es ist Neurobiologie. Aber es ist multifaktoriell bedingt.
So, aber es hat auch was mit Neurobiologie zu tun.
Yes. Denn, jetzt kommen wir zum nächsten interesting fact. Inzwischen weiß man, dass es bei Menschen mit einer Zwangserkrankung so ist, dass der Frontallappen, das ist das, was hinter eurer Stirn liegt, im Gehirn überaktiv ist. Und der Frontallappen kontrolliert unter anderem die Basalganglien, die sind zuständig für motorische Abläufe. Und dieser Verdacht oder diese Hypothese, das ist nämlich noch nicht ganz sicher, aber diese Hypothese wurde deswegen aufgestellt, weil es bei Menschen, die Tumore in den Basalganglien haben oder Kopfverletzungen haben, die die Basalganglien beeinträchtigt haben, dass die häufiger Zwangsstörungen entwickeln. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Und zum Thema Neurochemie lässt sich über Patienten mit Zwangsstörungen sagen, dass es die Hypothese gibt, dass viele von den Patienten einen gestörten Serotoninhaushalt haben. Wir erinnern uns, Serotonin ist einer der Neurotransmitter. Und es gibt tatsächlich viele Patienten, denen es bei Zwangsstörungen hilft, wenn sie Medikamente bekommen, die den Serotoninspiegel erhöhen, weil er zu niedrig ist und dieses Niedrigere möglicherweise zu der Zwangsstörung führt. Auslöser für eine Zwangsstörung, denn die tritt ja nicht in Anführungszeichen einfach so auf, tut sie schon, aber eben auch nicht, sind häufig belastende Ereignisse. Das heißt, irgendeine Form von Überforderung beispielsweise, weil Zwangsstörungen ja am Ende des Tages viel mit Kontrolle zu tun haben, viel auch mit Wiederholungen zu tun haben, mit Routine in Anführungszeichen zu tun haben. Und Routinen erzeugen ja nicht umsonst Sicherheit.
Mhm.
Und es gibt eben Menschen, die aus solchen unsicheren Situationen, die sie überfordern, heraus eine Zwangsstörung entwickeln dadurch.
Ja.
Also anfangen mit zwanghaften Handlungen, am Anfang vielleicht noch in Anführungszeichen zwanghafte Handlungen, irgendwann sind es dann Zwangshandlungen, wo dann Zwangsgedanken auftreten. Der Grund dafür, dass das auftritt, insbesondere in diesen Situationen, ist, dass Betroffene, die in Überforderungssituationen sehr ängstlich sind, durch diese Zwangsgedanken oder auch Zwangshandlungen das Gefühl von Kontrolle und Sicherheit wiedererlangen und sie damit das Gefühl bekommen, dass sie etwas kontrollieren können. Also ich glaube, wir haben alle häufig das Bedürfnis, oder viele von uns haben das Bedürfnis, Dinge zu kontrollieren, das eigene Leben im Griff zu haben. Ich meine, seien wir ehrlich, nichts fühlt sich so gut an wie so ein Samstagnachmittag, an dem man die komplette Wohnung geputzt hat, der Einkauf ist gemacht, alles ist erledigt, die Finanzen, hier irgendwie die Steuererklärung, alles ist im Griff. Du hast die Eltern angerufen, es läuft. Und man denkt sich, ich habe mein Leben im Griff.
Ja.
Und das fühlt sich an wie Kontrolle. Ist es nicht, weil dein Haus könnte trotzdem in jeder Sekunde von einem Meteor zerschmettert werden oder du stirbst an einem Herzinfarkt oder was auch immer in der nächsten Sekunde. Aber es gibt uns ein Gefühl von Kontrolle, weil wir Dinge getan haben, über die wir Kontrolle hatten.
Das ist so wie, wenn du, bei mir war es so, während der Uni, lerne für eine Prüfung, ich prokrastiniere des Todes und denke mir so, ja, ich muss hier jetzt zwar was über die verschiedenen Gesichtsnerven lernen, aber da hinten ist alles voll unordentlich und dann fange ich mal an, da aufzuräumen und dann habe ich mein ganzes Zimmer aufgeräumt, habe die Schubladen geordnet und saß und dann dachte mir so, jetzt habe ich genug gemacht, jetzt fühle ich mich gut, jetzt habe ich alles im Griff, jetzt kann ich schlafen gehen. Ich habe mich nicht um das gekümmert, was eigentlich wichtig war, aber trotzdem dachte ich mir, ja, ich fühle mich gut.
Das Gefühl von Kontrolle und Erfolgserlebnis.
Erfolgserlebnis natürlich. Auch, genau. Ja. Und bei diesen Menschen ist es natürlich dann nochmal intensiviert es natürlich nochmal, wenn da auch noch eine Angst dahinter steht und so ein, vielleicht auch einschneidende, belastende Lebensereignisse, die vielleicht eine total tiefgreifende Angst ausgelöst haben und wo unsere Psyche eine Zwangsstörung oder Zwangsstörungen dazu entwickelt hat, um vielleicht uns am Leben zu erhalten, weil wir das Gefühl von Kontrolle brauchen und wenn wir das nicht haben, irgendwie das Gefühl haben, zu stürzen oder runterzufallen oder sowas.
Ja, dass irgendwas passiert.
Ja.
Damit wollen wir übrigens Routinen oder sowas gar nicht schlecht machen, um Gottes Willen.
Routinen sind super.
Verstehen uns da nicht falsch. Es geht einfach nur darum zu sagen, warum macht man sowas überhaupt? Wie fängt sowas überhaupt an? Und häufig kommt das eben aus dem Gefühl von Kontrollverlust oder von Überforderung und dem Bedürfnis nach Sicherheit, was total nachvollziehbar ist. Tatsächlich gibt es auch bestimmte Merkmale in einer Erziehung, die die Entstehung einer Zwangsstörung begünstigen können, würde ich jetzt sagen. Kinder, die tendenziell eher ängstlich sind, das gibt es ja, werden durch sehr behütendes Verhalten von Eltern häufig zusätzlich verunsichert. Wenn ein Kind Angst hat, auf die Rutsche zu gehen und so ein bisschen Angst hat, da alleine runterzurutschen, wenn du da als Elternteil unten an der Rutsche stehst und sagst, ich weiß auch wirklich nicht, ob du da jetzt runterrutschen und du könntest dir wehtun und
also dann holt das Kind am besten
bin mir auch weg. Nicht und dann ich komm da mal lieber wieder runter.
Ja.
Das verunsichert das Kind natürlich noch viel mehr. Also damit erzeugt man bei dem Kind natürlich den Lernsatz. Das ist eine bedrohliche Situation. Der sollte ich aus dem Weg gehen. Ich sollte mich meiner Angst nicht stellen. Ich sollte sie meiden und sich man muss sich natürlich nicht jeder Angst stellen. Und Angst ist prinzipiell ein Gefühl, das überhaupt dazu geführt hat, dass unsere Spezies so weit gekommen ist. Weil wären damals die Leute mutig gewesen in Situationen, in denen Angst angemessen gewesen wäre, wie beispielsweise bei der Begegnung mit einem Säbelzahntiger, dann wäre Mut an dieser Stelle in sehr vielen Situationen sehr dumm gewesen, weil diese Leute wären gestorben. Das heißt, Angst ist per se ja nichts Schlechtes. Die Frage ist nur, ist diese Angst gerade tatsächlich nicht berechtigt, weil Angst ist immer berechtigt, wenn man sie empfindet. Aber ist sie
gerade
notwendig? Bedroht mich gerade wirklich etwas in meinem...
Ist es gerade realistisch, dass ich Angst
ja,
haben
muss? Ja, es ist eine realistische Angst. Bin ich gerade in meiner psychischen, körperlichen, wie auch immer, Unversehrtheit bedroht?
Genau.
Oder ist das etwas, das mir Angst macht, weil ja auch Dinge, die einen wachsen lassen, einem Angst machen? Und Kinder müssen natürlich in ihrer Entwicklung erleben, dass sie sich dieser Angst, diesem Gefühl von Angst stellen können und dass sie mutig sein können und dass Angst dazugehört und dass es aber auch dazugehört, bestimmte Ängste zu überwinden. Und das trägt natürlich unglaublich viel auch zum Selbstbewusstsein bei, zur Selbstwirksamkeitserwartung bei. Also was glaube ich, was ich kann, was glaube ich, was ich selber aushalten kann, was ich vielleicht auch mit mir selber handeln kann. Und es ist unglaublich wichtig dafür, dass Eltern auch ängstliche Kinder unterstützen, sich ihren Ängsten zu stellen.
Hm.
Das heißt natürlich dann nicht, dass man Kinder irgendwie, wenn sie Angst haben zu rutschen, von der Rutsche schubsen soll, um Gottes Willen. Aber sie dabei fördern, sich dieser Angst zu stellen.
Vielleicht begleiten, vielleicht mit dem Kind runterrutschen.
Zum Beispiel. Das gilt übrigens auch für Eltern, die sehr, sehr kritisch mit ihren Kindern sind oder sehr perfektionistische Ansprüche haben. Auch das fördert möglicherweise eine Zwangsstörung, weil insbesondere Perfektionismus ja auch etwas mit Kontrolle zu tun hat. Wenn ich es perfekt mache, kann ich sicher sein, dass mich niemand kritisiert, denn es ist ja perfekt. Ja. Und da kann auch nichts schief gehen. Ich habe 100% Kontrolle, denn ich habe es perfekt gemacht. Und ich höre das selber sehr ungern, denn ich gehöre leider so ein bisschen zu dieser perfektionistischen Liga. Aber es ist nie perfekt. Vergesst es, gebt es auf. Es ist nie perfekt. Es ist am Ende, es funktioniert nicht.
Was man dann vielleicht, wenn man in dieser perfektionistischen Liga ist, dann merkt irgendwann, es ist nicht alles perfekt. Das macht Angst.
Ja, vielleicht.
Und dann
mache ich es nochmal und beim nächsten Mal wird es dann perfekt sein. Es muss perfekt sein, weil sonst geht es nicht. Und da geht es dann los und da wird es dann schwierig.
Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wo eine Zwangsstörung herkommen kann, wie sie entstehen kann. Ich würde gerne noch mal kurz darüber sprechen, wirklich nur ganz kurz, weil ich weiß, das ist eher der Teil, der jetzt nicht so super interessant ist, aber für uns ist er sehr interessant, nämlich wie die Therapie bei einer Zwangsstörung überhaupt vonstatten gehen würde. Die besten Behandlungserfolge werden durch kognitive Verhaltenstherapie erzielt und zusätzlich ist es total hilfreich, wenn Medikamente eingenommen werden. Also grundsätzlich nie Medikamente ohne Psychotherapie. Das ist eigentlich so das Grundding, was ihr euch merken könnt bei psychischen Erkrankungen. Psychotherapie ist immer gut, wenn man das noch parallel dabei macht. Medikamente sind aber bei manchen psychischen Störungen auch wirklich notwendig und hilfreich. Was tatsächlich bei einer Zwangsstörung oder bei einer Therapie von einer Zwangsstörung hilfreich ist, was ich mir vorstellen kann, was super unangenehm für die Patienten ist, sind Expositionsübungen. Das sind Übungen, in denen die Patienten mit einem Reiz konfrontiert werden, der normalerweise in ihnen ein zwanghaftes Verhalten auslöst. Und sie werden mit diesem Reiz konfrontiert, dürfen dem aber nicht nachgeben.
Ich würde an dieser Stelle gerne das Ganze verbeispielhaften.
Mhm.
Das ist jetzt ein neues Wort.
Verbeispielhaften.
Sagt man jetzt so.
Wundervoll.
Wäre das, angenommen, es wäre bei dir eine Zwangshandlung, wäre das, dass man Maxis Fußboden an den Stellen, wo ihr Freund möglicherweise nicht wischt, mit Klecksen versieht und dann sind da Kleckse auf dem Boden und Maxi sieht das und sie darf das nicht wegmachen.
Ja, und man lässt dann meinen Freund wischen
und
gibt ihm am besten noch die Instruktion, lass die Dinger noch mal aus, damit er auch nicht zufällig erst doch wegmacht.
Ja.
Und dann muss ich zugucken, wie er wischt, aber um diese Flecken herum.
Und die danach bleiben da. Darfst du auch nicht wischen?
Nee, ich darf nicht wischen.
Ja.
Das macht mir schon ein bisschen, also es macht mich schon unruhig, der Gedanke schon. Also
ich fühle das. Also ich merke das gerade, so diese Vibes spüre ich gerade, die kommen hier rüber. So eine gewisse Unruhe, die da hochkommt.
Kennst du das nicht auch, wenn du so Videos siehst? Kennst du diese Refill-TikToks?
Ja, es macht mich irre.
Ja.
Es macht mich verrückt.
Man denkt so, mach das doch bitte ordentlich und dann machen sie es nicht ordentlich.
Ja, oder aber das ist auch der Wunsch nach, das ist aber, glaube ich, auch hat auch einfach was mit einem normalen Bedürfnis zu tun. Es gibt auch ganz viele Leute, die immer ein Ende von etwas brauchen. Das ist ein bisschen, erinnert mich ein bisschen an How I Met Your Mother mit Sheldon. How I Met Your Mother, um Gottes Willen. Big Bang Theory mit Sheldon.
Ja.
Der sagt, er muss die Sachen immer zu Ende machen. Also er muss immer dreimal klopfen und die Lieder müssen immer zu Ende gesungen werden.
Still immer dreimal Leonard, Leonard.
Genau, aber das ist, glaube ich, normal, weil unser Gehirn das Bedürfnis hat nach Rhythmus, nach Regelmäßigkeit, nach gewohnten Dingen.
Stimmt.
Und wenn du uns da drin unterbrichst, ist das schwierig. Also ich finde es auch schwierig, wenn ich jemanden putzen sehe, diese klassischen 80% beim Putzen gehen, das macht mich auch verrückt.
Ja, genau.
Also dann lass es ganz. Ich kann es besser ertragen, wenn es unordentlich ist, aber so halb gemacht, das macht mich verrückt.
Genau, also das ist ein gutes Beispiel mit dem Wischen auf jeden Fall. Oder zum Beispiel jemand, der einen Ordnungszwang hat. Das ist auch nämlich, dass die Leute das auch teilweise selbst machen müssen. Also jemand, der einen Ordnungszwang hat, muss selbst Unordnung zum Beispiel in seinen Kleiderschrank bringen und muss dann damit leben, dass die Kleider unsortiert sind.
Das stelle ich mir so schwierig
vor. Ich auch. Ich denke, das stelle ich mir das richtig hart vor.
Ja.
Dann natürlich, wie Expositionstherapie eben nochmal normalerweise so funktioniert. Man fängt klein an und wird dann immer größer und immer schwieriger und immer belastender. Und solche Therapien können wirklich richtig lange dauern. Auch Therapiesitzungen können Stunden gehen, weil eben dieser Effekt einsetzen muss von... Ja, okay, ist schon in Ordnung so. Also das ist manchmal, braucht es echt schon eine Weile, bis das überhaupt, vor allem bei belastenden Zwangsstörungen, dass es halt wirklich einsetzt. Und das ist ja eigentlich das Ziel von so einer Therapie. Dann gibt's auch noch Bewältigung von Zwangsgedanken, wo die Patienten dazu aufgefordert werden, die unangenehmen Gedanken zuzulassen und eben ja diese Gedanken zuzulassen und sie auszuhalten und dann eben die Erfahrung zu machen, dass nichts passiert, wenn sie diesen Zwangsgedanken nicht nachgeben. Was natürlich auch jetzt einfach sich anhört, aber super belastend für Betroffene ist.
Kommen dann nicht auch noch so Entspannungsgeschichten mit rein? Also, dass man den Patienten beibringt, wie sie mit dem Gefühl von Stress anders umgehen können?
Auf jeden Fall.
Also so Entspannungsübungen?
Genau, Entspannungsübungen oder dass generell verschiedene Strategien an die Hand gegeben werden, wie sie mit diesem Druck oder dieser Spannung, ja, die es ja erzeugt, umgehen können.
Ja, das ist ja, als würdest du, du kannst ja, wenn jemand einen Ball in der Hand festhält, kannst du ihm ja nicht einfach den Ball wegnehmen, weil das ist ja eine Coping-Strategie, was die Betroffenen machen.
Genau.
Und sagen, ja, du hast jetzt einfach nichts mehr. Du musst ihnen ja eine Alternative geben.
Genau, genau. Du musst ihm irgendwas geben. Und als erster Schritt dabei ist aber eben zu sehen, okay, der Gedanke ist da und ich lasse ihn zu und so in dem Sinne, mir passiert nichts.
Mhm.
Genau, dann wie gesagt, Medikamente sind da total wichtig. Da werden meistens eine Art Antidepressiva, SSRIs verwendet. Früher galten Zwangsstörungen als kaum behandelbar. Heute ist tatsächlich Gott sei Dank so, dass es sich meistens auf ein erträgliches Maß reduzieren lässt. Wie immer gilt, je früher die Therapie begonnen wird, desto besser ist die Prognose.
Nur ganz kurz, weil du gerade SSRI gesagt hast. Kurz zur Erklärung, SSRIs sind selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer. Wir hatten es ja vorhin, nur weil das jetzt so schön passt, von den möglichen Ursachen, dass der Serotoninspiegel zu niedrig sein könnte. Serotonin-Wiederaufnahme oder selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer sorgen dafür, dass der Serotoninspiegel sich erhöht.
Genau. Und es sind eine Gruppe von Antidepressiva, weil zum Beispiel bei Depressionen auch oft das Problem ist, dass der Serotoninspiegel zu niedrig ist.
Genau.
Und deswegen werden die einfach genauso bei Zwangsstörungen verwendet.
Ich wollte dich gar nicht weiter unterbrechen, aber hier nur so kurz.
Nein, das war sehr gut. Das muss erklärt werden. wie gesagt, genau, je früher die Therapie einsetzt, desto besser ist die Prognose. Bei Komorbiditäten, wie zum Beispiel dass neben der Zwangsstörung auch eine Depression oder eine Angststörung besteht, ist es natürlich nochmal ein bisschen schwieriger. Das haben wir auch schon oft gesagt. Das erschwert natürlich die Therapie. Langzeitstudien haben auch noch gezeigt, dass sich der Zustand von ungefähr 2/3 von den therapierten Patienten auch noch nach 2 bis 6 Jahren nach Therapieende zeigt. Das heißt, es ist zwar meist nicht möglich, die Zwangsstörung vollkommen zu heilen, aber es ist möglich, wie wir schon mal bei Persönlichkeitsstörungen hatten, aber es ist möglich,
zu lernen, wie man damit umgeht. Es ist möglich, sich selbst sein eigenes Verhalten wahrzunehmen und das so zu integrieren, dass man nicht mehr darunter leidet und dass man damit keine Konflikte mehr bekommt.
Also an all die da draußen von euch, die selber darunter leiden, es gibt Möglichkeiten, das zu behandeln. Ihr müsst keine Angst davor haben, zu einer Therapie zu gehen, denn wir haben ja vorhin schon gesagt, dass Zwangsstörungen sind jetzt nicht die seltensten Erkrankungen. Das heißt, ich würde behaupten, jeder Therapeut, jede Therapeutin hatte damit schon mal zu tun.
Ja.
Und ihr müsst euch nicht schämen und es gibt Hilfe. Es gibt Behandlungsmöglichkeiten und es gibt summa summarum, würde ich sagen, eigentlich ganz gute Behandlungsmöglichkeiten und Behandlungschancen.
Ja.
Solltet ihr nicht selbst betroffen sein, sondern jemanden kennen, mit jemandem verwandt sein, wie auch immer, der unter einer Zwangsstörung leidet oder von dem ihr glaubt, dass die Person unter einer Zwangsstörung leidet, dann ist das natürlich für euch auch keine einfache Situation. Insbesondere, wenn ihr mit jemandem zusammenlebt, der unter dieser psychischen Erkrankung leidet, ist das ja häufig auch etwas, das belastet, wenn man dabei zusieht. Insbesondere, wenn einem die Person nahesteht. Und häufig ist es ja auch so, dass Betroffene möglicherweise andere im Haushalt lebende Personen dazu bringen wollen, sich diesem Zwang ebenso zu unterwerfen. Also, dass sie ebenso viermal hintereinander ihre Hände waschen. Und das ist natürlich für alle Angehörigen und Mitbewohner eine sehr schwierige Situation. An der Stelle wollen wir einfach nur so ein paar Tipps geben, wie man damit umgehen kann und vielleicht auch ein paar Gedanken irgendwie für euch mit dazugeben. Das Zwangsritual selber lässt sich von dem Patienten, also von der betroffenen Person, nur unglaublich schwer kontrollieren. Das heißt, sowas zu sagen, wie reiß dich mal zusammen, es ist total sinnlos, weißt du eigentlich, wie bescheuert das ist, ich verstehe dich nicht, hör auf jetzt damit, irgendwie die Sachen wegnehmen, Seife wegnehmen, was auch immer, wenn wir jetzt bei so Waschzwängen bleiben, das hilft nicht. Es hilft alles nichts und die Person weiß, dass das irrational ist und dass das keinen Sinn ergibt, aber das hilft nicht. Es hilft nicht, der Person zu sagen, dass sie damit aufhören soll und dass sie sich zusammenreißen soll. Wir hatten es vorhin. Das genau. Ist wie in einem Depressiven zu sagen, sei mal dankbar dafür, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Das genau. Ist einfach, hilft nicht. Das Einzige, was wirklich helfen kann, ist Therapie. Das heißt, versucht, die betroffene Person dazu zu bringen oder sie zu ermutigen, sich therapeutische Hilfe zu suchen. Also unterstützt die Person dabei, sich helfen zu lassen. Vielleicht im ersten Schritt erstmal darüber zu sprechen und zu sagen, hey, ist das für dich nicht anstrengend? So ist es für dich, ich kann mir vorstellen, dass es für dich sehr kräftezehrend ist, dass dich das vielleicht auch belastet. Wie fühlst du dich damit? In ein Gespräch kommen und dann vielleicht dabei unterstützen, sich psychotherapeutische Hilfe zu suchen. Ganz wichtig, unterstützt die betroffene Person nicht in diesen Zwangshandlungen, nicht in den Ritualen. Nur weil sich jemand viermal die Hände wäscht, müsst ihr das nicht tun. Und ihr solltet es auch nicht tun. Ihr solltet den Leuten nicht dabei helfen, den Betroffenen nicht dabei helfen, beispielsweise alle Elektrogeräte zu kontrollieren oder Dinge mit der Person zusammenzuzählen oder zu sagen, okay, komm, ich zähle auch nochmal für dich. Oder okay, ich wasche mir viermal mit dir zusammen die Hände in der Hoffnung. Und ich glaube, wir können das beide gut nachvollziehen, dass man das macht, weil man hofft, dass es dann besser wird.
Ja.
Aber es hat den gegenteiligen Effekt. Es sorgt nur dafür, dass die Person sich weiter in diesem Verhalten bewegt und dieses Verhalten weiter stabilisiert, weil andere Leute mit einsteigen. Also dieses Verhalten wird vielleicht sogar als weniger unangenehm empfunden, weil ja auch alle anderen mitmachen. Es unterstützt diese Sache also eigentlich nur. Und ihr macht es für die betroffene Person nicht besser, auch wenn die betroffene Person vielleicht der Meinung ist, dass das super ist, dass ihr das gerade macht. Für die Krankheit ist es nicht gut.
Genau. Was auch wichtig ist, ist, dass ihr Angehörige oder Freunde, die davon betroffen sind, für Fortschritte lobt, zum Beispiel, keine Ahnung, therapeutische Fortschritte, immer total gerne loben, immer wertschätzend sein, das ist immer eine super Idee. Allerdings, der Gegensatz ist nicht kritisieren, wenn es mal wieder schlechter läuft. Das heißt, es ist wirklich total normal bei jeder Art von psychischen Erkrankung, dass es Schwankungen in den Symptomstärken gibt. Also, dass es ein Besserungsprozess ist, kein linearer Verlauf. Also man kann nicht erwarten, okay, jetzt wird's besser und jetzt wird's niemals wieder ein bisschen schlechter werden, sondern das sind eher so oft so Wellen und Schwankungen, über die man sich bewusst sein muss und die man dann am besten nicht kritisieren sollte, sondern eher anstatt Bestrafung in Richtung positive Verstärkung gehen.
Vielleicht die Sachen, die schlechter laufen, unkommentiert lassen und die Sachen, die gut laufen, loben.
Dazu kommt, dass ihr diese Zwänge selber nicht in euren Alltag reinlassen solltet. Das heißt, die betroffene Person hat diese Abläufe, diese Rituale, die Zwangshandlungen und das ist, so hart es klingt, der Teil der betroffenen Person, das ist das Leben der betroffenen Person, nicht eures. Das heißt, nur weil jemand anders die Wohnung, das Haus, wie auch immer, nicht verlassen kann, gilt das nicht für euch. Macht eure Hobbys trotzdem, trefft eure Freunde, geht zur Schule, Uni, wie auch immer, zur Arbeit. Lebt euer Leben trotzdem und lasst euch nicht davon zurückhalten und bindet die Person überall ein, wo es geht. Fragt die Person, ob sie mitkommen will, fragt sie, ob sie was unternehmen möchte. Behandelt diese psychisch erkrankte Person nicht wie eine psychische Erkrankung, weil das ist immer noch ein Mensch. Und die psychische Erkrankung, wir sagen das in diesem Podcast ganz oft, die ist zwar da, aber die Person ist nicht eine psychische Erkrankung, sondern ein Mensch. Und die psychische Erkrankung ist ein Teil davon. Kein Teil von diesem Mensch, sondern ein Teil von dem, was diese Person erlebt. Vielleicht ist es eine Phase, vielleicht ist es ein Teil, der zu der Person gehört. Aber es macht den Menschen nicht aus. Also behandelt die Leute bitte einfach genauso, wie ihr alle anderen Menschen auch behandeln würdet. Mit Liebe, mit Respekt, mit Wertschätzung. Kommuniziert, seid freundlich, seid liebevoll und vorsichtig, empathisch. Ihr wisst, wie das geht. Genauso wie ihr mit allen anderen Menschen auch kommuniziert, kommuniziert auch mit Betroffenen von Zwangserkrankungen.
Und genauso wie bei allen anderen Menschen, achtet auf euch, achtet auf das, was euch gut tut und achtet auf eure Grenzen. Das ist auch was, was ihr den betroffenen Personen ganz klar auch mitteilen könnt, wo eure Grenzen sind, was, wie ihr damit umgehen möchtet. Da ist klare Kommunikation auch immer total hilfreich. Und was auch ich ganz wichtig finde, was auf jeden Fall bestimmt auch mal auftritt, ist, dass wenn ihr jemanden habt, der davon betroffen ist, dass ihr manchmal vielleicht auch zornig seid, dass ihr manchmal wütend seid und frustriert seid und am liebsten in Kissen schreien würdet oder die Person vielleicht am liebsten anschreien würdet. Das ist vollkommen normal, denke ich, wenn das immer wieder kommt. Diese Gefühle sind normal, diese Gefühle dürfen auch da sein. Natürlich ist es nicht okay, die Person anzuschreien und dann irgendwie da Sachen auf Kissen zu boxen. Doch, auf Kissen zu boxen dürft ihr vielleicht, das ist in Ordnung. Abreagieren ist okay. Aber eben dieser Person eben nicht zeigen, wie zornig ihr seid. Vor allem in solchen zornigen oder wütenden Momenten sagt man auch oft Dinge, die man nicht so meint. Hat einen Frontallappen hier, ne? Planung geht runter.
Geht aus.
Planfähigkeit geht aus. Geht nicht nur runter, geht sogar aus.
Emotionale Kontrolle.
Genau. Was euch in den Momenten helfen kann, ist vielleicht der Gedanke, dass dass eine Erkrankung ist, dass es Symptome sind, die aufgrund dieser psychischen Erkrankung auftreten. Und wie du gerade schon gesagt hast, dass es nicht die Person ist, sondern dass nicht die Person ist, die euch gerade wütend macht, sondern die Symptome der Erkrankung, die diese Person hat.
Ich würde an der Stelle gerne noch hinzufügen, dass ihr wütend seid und dass ihr rumschreien wollt und dass ihr die Person von rechts nach links schütteln möchtet, ist völlig normal. Es ist völlig normal, es ist völlig in Ordnung. Ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, auch ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, weil sowas kann einen in den Wahnsinn treiben. Und das ist komplett menschlich. Wichtig ist, und das könnt ihr der Person auch sagen, dass ihr wütend seid und zornig seid.
Das auf jeden Fall, ja.
Ihr solltet sie nicht anschreien, aber das solltet ihr bei auch sonst niemandem machen. Also dieses gewaltvolle Kommunizieren sollte man ja an sich nicht. Aber ihr könnt natürlich sagen, dass euch das wütend macht und dass euch das ärgert. Aber bezieht den Ärger auf die Symptome, nicht genau auf die Person. Weil diese Person macht das nicht, um euch zu ärgern. Die macht das nicht, weil sie sich denkt, heute raste ich mal so richtig aus. Heute mache ich mal irgendwie meine kompletten Rituale 20 Mal, einfach um die Person zu ärgern. Genau. Das ist, ihr könnt 100% gebe ich euch die Hand drauf, das ist nicht der Grund, weshalb das passiert.
Ja. Und ich, also für mich ist es ehrlich gesagt auch zum Beispiel im Arbeitskontext, wenn ich in der Klinik bin, ist es hilfreich daran zu denken, weil es natürlich immer wieder Situationen gibt, wo psychische Erkrankungen herausfordert sind, auch für die Leute, die damit zu tun haben. Und es ist vollkommen in Ordnung und da hilft es manchmal eben daran zu denken.
Also, wie bei jeder psychischen Erkrankung, schämt euch nicht, ihr seid nicht alleine damit, man kann es behandeln an alle Angehörigen. Es ist normal, dass ihr ab und zu völlig die Fassung verliert und dass es euch wütend und traurig und aggressiv macht, ist vollkommen normal. Schämt euch auch nicht dafür und versucht alle miteinander Liebe füreinander zu haben.
All eure Gefühle dürfen sein.
Oh Gott. Na toll, ich habe gerade versucht irgendwie, aber okay. Ja.
Aber ist doch so.
Ja, alle eure Gefühle haben Daseinsberechtigung. Sie dürfen sein.
Wundervoll.
Sie dürfen gemeinsam auf einer grünen Wiese herumhüpfen. Genau wie ihr das dürft. Fühlt euch frei.
Ihr dürft auf grünen Wiesen hüpfen.
Liebt euch, kommuniziert in
auf
Liebe.
Auf grünen Wiesen.
Und achtet immer darauf, was das mit euch gerade macht. Ja, richtige Psychologenfolge.
Richtige Psychologenfolge.
Wir haben in der letzten Folge ja schon angekündigt, dass sich in unserem Podcast ein paar Sachen verändern werden. Und ja, die erste Veränderung haben wir ja schon vollzogen, indem unsere Podcast-Folgen jetzt einmal alle 2 Wochen rauskommen, bei selbstverständlich gleichbleibender Qualität.
Auf jeden Fall.
Wenn nicht sogar noch besserer Qualität. Genau, aber die Folgen jetzt nicht mehr ganz so häufig rauskommen wie vorher. Und die zweite Veränderung, die sich in diesem Podcast ergeben wird, darüber konnten wir beim letzten Mal ja noch nicht sprechen, aber dieses Mal schon, ist, dass wir jetzt unter anderem Werbung mit in den Podcast aufnehmen werden. Das heißt, wir haben uns entschieden, dass wir, wenn wir diesen Podcast weitermachen wollen, damit wir ihn weitermachen können, ja, anfangen, Werbung in den Podcast zu integrieren. Das heißt, ab der nächsten Folge wird es in den Podcast-Folgen manchmal Werbung geben, also Werbeeinblendungen. Und genau, da stellen wir euch dann unterschiedliche Unternehmen oder auch Produkte vor. Und ja, nur für euch, damit ihr das vorab wisst, weil wie ihr wisst, sind wir ein großer Fan von transparenter Kommunikation.
Auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall schon ultra excited, was für Produkte und Unternehmen wir euch da jetzt dann vorstellen können. Und ein paar sind auch schon in der Pipeline, wo wir uns total drauf freuen. Und ja, wir hoffen, dass ihr da vielleicht genauso excited drüber seid wie wir. Man weiß es nicht. Wir sind es auf jeden Fall und genau, hoffen einfach, dass ihr uns da weiter begleitet.
Ja, genau. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für jeden einzelnen von euch dafür, dass ihr uns so großartig unterstützt und ja, unsere Folgen genauso gespannt hört, wie wir sie gespannt produzieren. Und genau, mit diesem kurzen Update zum Ende der Folge entlassen wir euch für heute und wir hören uns in 2 Wochen.
Tschüss!